Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Im Studio heute Abend Barbara Schmidt-Matern. Einen schönen guten Abend am Ende einer Woche, in der der Bundeskanzler jetzt auch als Außenkanzler unter zunehmendem Druck gerät. Die Nahostpolitik stellt zwar für jede Bundesregierung seit 1949 eine Herausforderung dar, aber kaum jemals war es so schwierig, auf dem Drahtseil die Balance zu halten. Zwischen Staatsräson, also Verantwortung für Israels Sicherheit einerseits, und Humanität andererseits angesichts von Zehntausenden Toten im Gazastreifen. All das ausgelöst durch den Hamas-Terror am 7. Oktober 2023. Frankreich will nun Palästina als Staat anerkennen. Berlin ist dazu aber derzeit nicht bereit, stellt der Außenminister klar. Christdemokrat Johann Wadephul.
Wir sehen die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Wir sehen das aber eher am Ende dieses Prozesses. Wir sehen es auch als einen gegenseitigen Prozess an. Israel müsste dann Palästina anerkennen und Palästina Israel.
Soweit Johann Wadephul gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Mehr zur Nahostpolitik gleich aus Berlin und aus Tel Aviv. Weitere Themen bis 18.40 Uhr. Baden-Württembergs Landtagsvizepräsident tritt nach seinen Hakenkreuzschmierereien auf einem Stimmzettel zurück. Magdeburg hat endlich Klarheit. Der kriselnde Chiphersteller Intel zieht seine Pläne für eine Riesenfabrik zurück. Und die afghanischen Taliban bestätigen erstmals die Entsendung diplomatischen Personals nach Deutschland. Im Hintergrund, ab 18.40 Uhr geht es um ein grenzenloses Geschäft in den USA, genauer um Korruption in Donald Trumps zweiter Amtszeit. Eine Sendung unserer US-Korrespondentin Doris Simon. Blicken wir aber zunächst nach Berlin. Erst geriet der Bundeskanzler in dieser Woche in die Kritik, auch beim Koalitionspartner SPD, weil Friedrich Merz es ablehnt, den internationalen Appell für ein sofortiges Kriegsende in Gaza zu unterzeichnen. Dann kündigte Emmanuel Macron gestern Abend an, Palästina als Staat anzuerkennen. Und das nur einen Tag nach dem Besuch des französischen Staatspräsidenten in Berlin. Welche Optionen hat die Bundesregierung also jetzt? Die Waffenlieferungen nach Israel stoppen? Das EU-Assoziierungsabkommen mit Jerusalem aussetzen? Dazu noch einmal Johann Wadephul.
Ich habe mich bisher dafür eingesetzt, dass das Assoziierungsabkommen wichtig ist. Und ich möchte auch an diesem Abkommen festhalten. Aber Israel muss auch wissen, dass das auch eine Verpflichtung für seine Seite ist. Und deswegen wollen wir angesichts der Dramatik in der kommenden Woche noch einmal sorgfältig beraten, wo wir stehen und was wir machen können.
Kündigt der deutsche Außenminister an. Weitere Informationen jetzt von Frank Capellan aus Berlin.
Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, dem Beispiel zu folgen. Schon am Mittwoch, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin war, traten die Differenzen offen zutage. Der Kanzler will sich anders als Frankreich und zahlreiche EU-Staaten einer Erklärung nicht anschließen, die Israel zu einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza auffordert. Und auch eine Anerkennung Palästinas ist für Friedrich Merz zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema. Das macht sein Sprecher Stefan Cornelius in einer ersten Reaktion deutlich.
Die Bundesregierung hält an der Überzeugung fest, dass nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung dauerhaft Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser bringen wird. Die Anerkennung eines palästinensischen Staats betrachtet sie weiter als einen der abschließenden Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung einer Zwei-Staaten-Lösung.
Ungeachtet der Tatsache, dass zahlreiche EU-Staaten, darunter Polen, Irland oder Spanien, das Existenzrecht eines eigenen palästinensischen Staates bereits anerkannt haben, überwiegt in Unionskreisen eher Ablehnung. Die Anerkennung Palästinas als eigenständiger Staat sollte am Ende des Friedensprozesses im Nahen Osten stehen und auch die Klärung des Rechtsstatus von Jerusalem umfassen, betont Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für ihn ist die Anerkennung eines Staates Palästina ein rein symbolischer Akt, der von Israel zwangsläufig als Affront betrachtet werde. Ähnlich der ehemalige Grünen-Politiker Volker Beck. Er spricht von einem politischen Irrweg mit gravierenden Folgen. Die Anerkennung des Staates Palästina stärkt nicht die Kräfte des Friedens, sondern jene des Terrors, meint der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Für ihn komme sie einer Belohnung der radikal-islamischen Hamas gleich. Siemtje Möller, SPD-Fraktionsvize, hält eine Anerkennung Palästinas als eigenen Staat ebenfalls für wenig hilfreich. Für uns ist klar, dass dies kein Tabu sein darf, meint die Bundestagsabgeordnete. Eine heutige Anerkennung würde an der schrecklichen Situation in Gaza aber nichts ändern. Allerdings ist die Sozialdemokratin davon überzeugt, dass nur eine Zwei-Staaten-Lösung dauerhaften Frieden in Nahost sichern könnte. Die Sozialdemokraten hatten zu Beginn der Woche Unverständnis darüber geäußert, dass der Kanzler nicht bereit ist, die internationale Gaza-Erklärung zu unterzeichnen, beide Seiten dazu aufzurufen, einen Waffenstillstand zu vereinbaren, war allerdings auch Inhalt eines SPD-Parteitagsbeschlusses. Darauf verweist auch die sozialdemokratische Entwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan.
Es darf nicht so weitergehen. Die Weltgemeinschaft, auch wir in Europa, stehen in der Verantwortung, alles zu tun, um das Töten zu beenden und Leben zu retten.
Sehr deutlich äußert sich im ZDF Altbundespräsident Joachim Gauck zum israelischen Vorgehen in Gaza. Für ihn steht außer Frage, dass die Politik des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu unverhältnismäßig ist.
Ich kann mich nicht anders denken als an der Seite von Israelis. Und deshalb bin ich so völlig entsetzt darüber, was diese Regierung, dieser Ministerpräsident und insbesondere seine wirklich schrecklichen Parteiverbündeten, was da geschieht. Es ist für mich kein Genozid, aber es ist für mich ein unverantwortliches Handeln.
Er sage das beinahe unter Tränen, so der 85-Jährige. Solidarität mit Israel bedeutet aber nicht, dass wir zu allem zu schweigen hätten, so Gauck wörtlich.
Berichtet Frank Kapellan aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Dass Frankreich einen Staat Palästina anerkennen will, ist aus französischer Perspektive keine große Überraschung, aber doch umstritten. Denn Frankreich ist das Land in Europa mit den größten jüdischen und muslimischen Gemeinden. Welche Reaktionen gibt es nun auf Macrons Vorstoß im Nahen Osten? Darüber kann ich sprechen mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler, Israel hat ja mit scharfen Worten auf die Pläne Frankreichs für eine Anerkennung Palästinas reagiert. Unter anderem heißt es, das belohne den Terrorismus. Wie sehr steht die Regierung von Benjamin Netanyahu im Moment unter Druck?
Ja, die heftigen Reaktionen, die es hier gibt, die zeigen schon, dass es einen gewissen Druck auch gibt. Tatsächlich die humanitäre Lage im Gazastreifen, die beschäftigt ja viele Menschen auf der ganzen Welt, viele Regierungen. Es gibt sehr viel Kritik, weil eben Bilder von hungernden, schwerst gezeichneten Menschen immer wieder jetzt aus dem Gazastreifen kommen. Wir melden jeden Tag Dutzende Hungertote. Wir melden weitere Tote an den Verteilstellen, da wo die Verteilung eben nicht funktioniert und die Hilfe, die zwar reinkommt in den Gazastreifen, aber eben nicht alle Menschen oder die wichtigsten Verwundeten und Vulnerablen Menschen erreicht. Das ist ein großes Problem und tatsächlich sind diese Töne, die jetzt da auch aus Deutschland kommen und das, was sich da möglicherweise ändern könnte, auch in der deutschen Haltung, etwas, was die israelische Regierung beunruhigt. Das sieht man auch daran, dass man jetzt zum Beispiel sich darauf einlassen möchte, das sind Meldungen, die von hier kommen, wieder Abwürfe von Hilfsgütern aus der Luft zu erlauben. Das gab es ja schon mal, das war nicht besonders effektiv, aber das ist vielleicht so ein kleines Zugeständnis. Man will zeigen, dass man etwas dafür tut, die humanitäre Lage zu verbessern, aber dafür bräuchte es noch einiges mehr.
Die Bundesregierung, wir haben es im Beitrag gehört, betont weiterhin ihre Solidarität, aber gleichzeitig nimmt ja die Debatte hier neue Fahrt auf über einen Stopp deutscher Waffenlieferungen etwa, auch ein Aussetzen des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel wird wieder neu diskutiert. Könnten solche Schritte etwas bewirken?
Also beim Assoziierungsabkommen, da geht es ja um sämtliche Beziehungen zwischen Israel und der Europäischen Union. Wenn man sich nur den Wirtschaftsbereich anguckt, dann exportiert Israel fast 30% aller Exporte in die Europäische Union. Und wenn es da dann tatsächlich dann Schwierigkeiten geben könnte oder wenn zum Beispiel auch wissenschaftliche Kooperation, die zwischen der Europa und Israel wichtig ist, wenn das alles auf dem Prüfstand steht, dann ist das schon eine Einschränkung. Israel versteht sich ja und inszeniert sich hier auch als Teil der westlichen Staatengemeinschaft. Man will eben auch dastehen als einzige Demokratie im Nahen Osten. Nahen Osten. Und das ist natürlich eine Kritik, die da jetzt auch von europäischer Seite kommt, die wirklich dann in die Substanz geht. Tatsächlich verlässt man sich da noch so ein bisschen darauf, dass Deutschland auf der Bremse steht. Das hat Deutschland in der Vergangenheit immer wieder getan, stand an der Seite Israels und hat eben verhindert, dass wichtige Dinge wie das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union dann tatsächlich ausgesetzt werden.
Wie reagiert denn die andere Kriegspartei, die Hamas, auf die Pläne Frankreichs, einen Palästinenserstaat anzuerkennen?
Es gab tatsächlich eine Erklärung der Hamas, da hat man von einem positiven Schritt in die richtige Richtung gesprochen. Auch davon, dass tatsächlich Frankreich das Recht auf Selbstbestimmung der Palästinenser unterstützt. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Hamas, die ja nicht nur die Terrororganisation ist, die Israel am 7. Oktober angegriffen hat, sondern die eben auch sich inszenieren will als die Speerspitze des Widerstands der Palästinenser gegen israelische Besatzung. Und das erklärt auch so ein bisschen den Zulauf natürlich. Also das ist ein Erfolg, den die Hamas verbuchen kann, auch wenn es nur ein symbolischer ist. Aber natürlich wird das auch von der Hamas politisch genutzt. Das wird natürlich nicht zu einer militärischen Stärkung der Hamas führen. Da ist es so, dass Militärexperten in Israel sagen, die Kriegsziele sind tatsächlich schon seit über einem Jahr erreicht. Die Hamas stellt keine Bedrohung mehr für Israel dar und das schon seit über einem Jahr. Und deswegen gibt es eben auch so große Kritik an der Kriegführung in Israel, der immer noch jeden Tag für tatsächlich viele, viele Tote sorgt.
Herr Kitzler, eine praktische Frage noch zum Schluss. Wir wissen, eine Zwei-Staaten-Lösung liegt in ganz weiter Ferne. Welche praktischen Konsequenzen hat denn die Anerkennung Palästinas als Staat überhaupt in der Region?
Ja, leider ist das wirklich nur ein symbolischer Schritt. Über 140 UN-Mitgliedstaaten haben das schon getan, haben den Palästinenserstaat anerkannt. Und es hat nicht dazu geführt, dass der wirklich näher rückt. Es gibt ja die Zwei-Staaten-Lösung, den Plan, eben einen israelischen und einen palästinensischen Staat nebeneinander zu haben. Da gibt es auch einen Grenzverlauf. Aber man muss schon den Eindruck haben, dass die Palästinenser in den letzten Jahren weiter denn je entfernt sind von einer Zwei-Staaten-Lösung. Das ist übrigens auch das erklärte Ziel der israelischen Regierung. Die sagt, Netanyahu sagt, wir wollen einen palästinensischen Staat verhindern. Und dazu sieht es zurzeit nicht so aus, als ob es dazu käme. Das wird hier bei den Palästinensern tatsächlich eingeschätzt als diplomatisches Feigenblatt. Und man hofft doch sehr darauf, dass tatsächlich auch andere Alternativen, andere Versuche tatsächlich, den Palästinensern zu mehr Autonomie zu verhelfen, jetzt tatsächlich dann auch gezogen werden.
Dankeschön für diese Informationen live aus Tel Aviv von Jan-Christoph Kitzler. Und mehr zu Frankreichs Nahost- und Israel-Politik können Sie übrigens auch hören in unserem Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr steht er online, unter anderem in unserer Deutschlandfunk-App. Damit ins Inland. Der baden-württembergische Landtag steht zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause vor einem politischen Scherbenhaufen. Landtagsvizepräsident Daniel Born, ein Sozialdemokrat, hat zugegeben, am Donnerstag bei einer geheimen Wahl im Landtag ein Hakenkreuz auf den Stimmzettel gezeichnet zu haben. Über die Konsequenzen jetzt mehr von Nicole Freiler.
Die überraschende Nachricht kam am Mittag per Mail. In einem Brief an Fraktionsvorsitzende des baden-württembergischen Landtags erklärte der SPD-Abgeordnete und Vize-Landtagspräsident Daniel Born:
Ich habe gestern einen schwerwiegenden Fehler begangen und in einer Kurzschlussreaktion hinter den Namen eines AfD-Kandidierenden ein Hakenkreuz notiert.
Er ziehe die Konsequenzen, weil er dem Parlament nicht schaden wolle. Und weiter:
Ich habe Sorge vor der AfD, vor rechtem Hass und Hetze. Ich werde es mir nie verzeihen, dass ich gestern in einem emotionalen Ausnahmezustand so versagt habe.
Daniel Born ist alles andere als ein Politikneuling. Er trat vor über 30 Jahren als Juso in die SPD ein. Seit 2016 sitzt er für den Wahlkreis Schwetzingen im Landtag. Er ist Mitglied im SPD-Präsidium und seit 4 Jahren Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg. Nach dem Rücktritt von Born als Landtagsvizepräsident spricht der SPD-Fraktionschef im Landtag Andreas Stoch von einem unverzeihlichen Fehler, den er klar verurteile.
Ich bin nach wie vor fassungslos. Ich habe das jetzt vor wenigen Stunden erfahren und versuche selbst, es nachvollziehen und verstehen zu können.
Der SPD-Landeschef sagt, er habe auch keine Erklärung für das Verhalten von Born.
Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Ich halte ihn für einen tollen Menschen, einen tollen Politiker, einen sehr reflektierten Menschen. Und deswegen kann ich mir es überhaupt nicht erklären, wie er dazu kam. Ich kann mir es nur erklären dadurch, dass er einen Blackout hatte und wirklich in einem Tunnel war, weil die Konsequenzen dieses Handelns müssten ihm eigentlich klar gewesen sein.
Ein Rücktritt möglicherweise nur teilweise. Ob Born sein Mandat als SPD-Abgeordneter ebenfalls niederlegt, ist noch nicht bekannt. Doch genau das fordert Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen heute in einer Stellungnahme. Gestern hatte sich die Landtagspräsidentin nach der Abstimmung sehr emotional gezeigt. den beschmierten Hakenkreuz-Wahlzettel in der Hand und den Blick in Richtung AfD gerichtet, sagte sie im Plenarsaal.
Das ist unterirdisch, das ist eine Straftat und das ist die letzte Sitzung. Das ist eine Schande für dieses Parlament, das sage ich in dieser Deutlichkeit. Und ich hoffe, dass es nie wieder vorkommt.
Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Anton Baron, nannte den Rücktritt konsequent und kritisierte zugleich das Verhalten der baden-württembergischen Landtagspräsidentin.
Wir erwarten selbstverständlich jetzt auch von der SPD und insbesondere von der Landtagspräsidentin, die uns da ständig angeschaut hat, dass sie jetzt mit einer Entschuldigung auf uns zukommt.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft nach dem Eklat um das Hakenkreuz weiterhin, ob Ermittlungen aufgenommen werden. Knackpunkt ist die Frage, ob das verfassungsfeindliche Symbol auf dem Stimmzettel öffentlich verbreitet wurde. Das Hakenkreuz auf dem Stimmzettel im baden-württembergischen Landtag endet mit einem Rücktritt. Das Parlament ist seit gestern in der Sommerpause. Für den Abgeordneten Daniel Born könnte das Hakenkreuz auf dem Stimmzettel das Ende der politischen Karriere gewesen sein.
Aus Baden-Württemberg berichtete Nicole Freiler. Der US-amerikanische Chiphersteller Intel wollte eigentlich Milliarden Euro für eine Chipproduktion in Sachsen-Anhalt investieren und damit unter anderem auch tausende neue Jobs schaffen. Dann am späten Donnerstagabend die Meldung, die viele schon lange befürchtet hatten. Aus den Plänen von Intel wird nichts. Jochen Müller aus Magdeburg.
Wirklich überraschend kam der Rückzug von Intel nicht. Schon im vergangenen Herbst hatte der Chiphersteller das ehrgeizige Magdeburg-Projekt auf Eis gelegt. Zunächst für 2 Jahre, hatte es geheißen. Am späten Donnerstag nun das Aus für die geplanten Werke in Magdeburg und in Polen. Das sei ein schmerzlicher Tag für Sachsen-Anhalt, erklärte Ministerpräsident Rainer Haseloff. Dennoch sei es gut, dass nun Klarheit herrsche. Das Aus sei allerdings auch kein guter Tag für Europa und ein herber Rückschlag für den Europäischen Chips Act, für das EU-Gesetz zur Ansiedlung von Halbleiterproduktionen in Europa. Ähnlich äußerte sich auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze.
Wenn man die vergangenen Monate betrachtet, dann kommt jetzt diese Entscheidung von Intel tatsächlich nicht überraschend. Einerseits hat Intel scheinbar sehr, sehr große interne Herausforderungen und andererseits gibt es in den USA mittlerweile die America-First-Philosophie von Donald Trump. Beide sind schlechte Voraussetzungen für Intel-Investitionen in Europa.
Vor 3 Jahren hatte Intel für Magdeburg ein Megaprojekt angekündigt. Auf einem riesigen, 400 Hektar umfassenden Gelände am Kreuz der Autobahnen 2 und 14 sollten zunächst 2 Fabriken entstehen. Investitionssumme 30 Milliarden Euro, 10 Milliarden davon aus Fördermitteln. Der damalige Konzernchef Pat Gelsinger sprach von zunächst 3000 Arbeitsplätzen. Entsprechend groß ist heute die Enttäuschung, zum Beispiel bei Tino Bauer, dem Ortsbürgermeister im angrenzenden Kleinstädtchen Wandsleben.
Wir hätten natürlich uns erhofft, dass der ein oder andere Zuzug in unsere Gemeinde passiert, dass der ein oder andere Fachmann in unsere Gemeinde zieht, aber auch, dass die Dienstleistungen, die gebraucht werden, um so einen Betrieb am Leben zu erhalten, bei uns sich ansiedeln und nachgefragt hätten werden können. Da gibt es ja jede Menge Betriebe vom Logistiker über den Dienstleister hinweg, die dann, ich sag mal, notwendig sind, um sowas am Laufen zu halten.
Auch in Magdeburg verbreiteten sich die Nachrichten vom Ende der Intel-Träume wie ein Lauffeuer.
War zu erwarten. Zeichnete sich tendenziell ab, ob in der politischen Lage oder wirtschaftlichen Lage. Wenig Hoffnung war es.
Ja, was soll ich dazu sagen? Scheiße.
Bin ich traurig drüber. So viele Arbeitsplätze, da hätten wir uns gefreut.
Sachsen-Anhalt hatte in den letzten 3 Jahren auf einem Nachbargelände von Intel einen sogenannten Hightech-Park projektiert. Das soll fortgesetzt werden, sagt Wirtschaftsminister Sven Schulze.
Wir werden als Land den Hightech-Park natürlich weiterentwickeln, genauso wie wir die vergangenen Jahre sehr intensiv genutzt haben, um die durch Intel gewonnene weltweite Aufmerksamkeit auf Sachsen-Anhalt positiv auch für Investitionen in die Zukunft zu nutzen.
Erst vor 10 Tagen hatte das Unternehmen FMC angekündigt, genau auf diesem Gelände eine Fabrik für Speicherchips zu bauen. Dahinter stehen Firmen wie Bosch, Merck und Air Liquide. Von den Ausmaßen her ist dieses Projekt allerdings mit den geplatzten Intel-Plänen nicht vergleichbar.
Aus Magdeburg Jochen Müller. Und auch die Bundesebene ist betroffen, denn die damalige Ampelregierung hatte 10 Milliarden Euro für den Bau der Intel-Fabriken zugesagt. Reaktionen zur Absage des Chip-Herstellers jetzt aus Berlin von Hans-Joachim Viehweger.
Die Entscheidung von Intel sei sehr bedauerlich, sagt Elisabeth Kaiser, die Ostbeauftragte der Bundesregierung. Die SPD-Politikerin betont zugleich, es habe sich um eine unternehmerische Entscheidung gehandelt und nicht um eine generelle Absage an den Standort. Ostdeutschland sei inzwischen eines der bedeutendsten Cluster der weltweiten Halbleiterproduktion. Für die Bundesregierung bleibe es zentral, diese Entwicklung weiter zu fördern. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es, die Entscheidung aus den USA sei nicht überraschend gekommen, aber gleichwohl keine gute Nachricht für die betroffene Region. Die Ansiedlung von Chipfabriken an anderen Orten zeige jedoch das große Interesse der Branche an Deutschland. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche selbst kritisierte die frühere Ampelregierung bei der Prüfung von Großprojekten wie dem von Intel oder auch der ursprünglich geplanten Batteriefabrik von Northvolt hätte die Politik mehr Sorgfalt walten lassen müssen. Für Intel seien keine Haushaltsmittel geflossen. Im Fall von Northvolt könnte dagegen ein dreistelliger Millionenbetrag verloren gehen.
Berichtet aus Berlin Hans-Joachim Viehweger. Unterdessen haben die afghanischen Taliban in Kabul die Entsendung zweier Konsularmitarbeiter nach Deutschland bestätigt. Stefanie Markert berichtet.
Afghanistans Außenminister Amir Khan Muttaqi hat es bestätigt. Auf einer Pressekonferenz sagte er mit schwarz-weiß gestreiftem Turban und einem Glas Tee vor sich:
Zwei afghanische Diplomaten sind in Deutschland angekommen, um ihren Dienst in der Botschaft und im Konsulat aufzunehmen. Wir haben eine afghanische Community in Deutschland, die rund 500.000 Menschen zählt. Diese Diplomaten werden sich um deren Bedürfnisse und Sorgen kümmern.
Ein Inshallah, so Gott will, fügte der 55-Jährige noch an, der seit der erneuten Machtübernahme der Taliban 2021 im Amt ist. Seitdem agierten Afghanistans Vertretungen in Deutschland weitgehend unabhängig vom Regime. Doch die Taliban bemühen sich um internationale Anerkennung und versuchen zunehmend, die Kontrolle über die Auslandsvertretungen ihres Landes zu gewinnen. Bislang hat nur das Konsulat in München die Seiten gewechselt. Die Botschaft in Berlin, eine Villa im Grunewald und das Konsulat in Bonn hatten eine Kooperation mit den Taliban bislang verweigert. Nun soll mehr linientreues Personal wohl mehr Zugriff bringen. Muttaqi blickt voraus.
Wir haben auch laufende Gespräche mit der deutschen Regierung und freuen uns auf weitere Fortschritte in unseren bilateralen Beziehungen.
Deutschland erkennt das islamistische Regime wegen massiver Menschenrechtsverletzungen nicht an, hatte die Ankunft der Diplomaten aber bereits bestätigt. Sie würden in die afghanischen Konsularverwaltungen, Zitat, eingegliedert. Dieser Austausch sei mit dem Abschiebeflug einhergegangen, bestätigte Regierungssprecher Cornelius dieser Tage. Vor einer Woche hatte die Bundesrepublik 81 Afghanen nach Kabul abgeschoben und dies über Dritte ausgehandelt. Die Bundesregierung stuft ihre Zusammenarbeit mit den Taliban weiter als technisch ein. Wie lange noch? Nach politischen Vorstößen selbst von Bundesinnenminister Dobrindt für Direktverhandlungen ist dies ungewiss. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge kamen von Januar bis Juni 2025 15.181 Asyl-Erst- und Folgeanträge aus Afghanistan. Damit war es das häufigste Herkunftsland von Asylbewerbern. Zudem wächst in Deutschland der politische Druck, abgelehnte und straffällige Afghanen schneller abzuschieben.
Stefanie Markert mit Informationen zu den Taliban und der Entsendung zweier Konsularmitarbeiter nach Deutschland. Damit in die USA. Die öffentlichen Radio- und Fernsehsender NPR und PBS sind Donald Trump und seiner Administration seit langem ein Dorn im Auge. Von parteiischer linker Propaganda ist die Rede. Deshalb nun der Vorstoß der Trump-Regierung, den Sendern staatliche Gelder zu streichen. Über die Debatte und mögliche Konsequenzen berichtet Ralf Borchert.
Good morning. Republicans are one more vote away.
Die Stimme von Moderator Steve Inskeep im Magazin Morning Edition ist für viele Radionutzer in den USA so vertraut wie der Geschmack ihres Morgenkaffees. Und zur vollen Stunde heißt es von Nachrichtensprecherin Lakshmi Singh vertraut:
This is NPR News.
Alles bald vorbei? Nicht ganz. Aber wichtige lokale Teile des landesweiten Netzwerks von hunderten NPR-Radiostationen und PBS-Fernsehsendern sind in Gefahr. 1,1 Milliarden Dollar an zuvor bereits bewilligten staatlichen Geldern hat der Kongress auf Wunsch von Präsident Donald Trump rückwirkend gestrichen. Warum?
NPR unfortunately has become really just a propaganda voice for the left.
NPR ist leider zu einer reinen Propagandastimme der Linken geworden, meint Trumps Sprecherin Caroline Levitt. Brian Schatz, demokratischer Senator aus Hawaii, kontert:
Come on,
You defund an agency because you disagree with their editorial choices?
Sie streichen einer Organisation das Geld, nur weil sie mit ihren redaktionellen Entscheidungen nicht einverstanden sind? Was ist das für ein Land hier?
Which country is this?
Die Vorwürfe der Republikaner gegen NPR richten sich auch gegen die Frau an der Spitze. Catherine Maher hat vor ihrer Zeit als NPR-Vorsitzende Donald Trump einst in einem Social-Media-Post als Rassisten bezeichnet. Sie hat sich später dafür entschuldigt. Jetzt sagt Maher in der NPR Morning Edition:
This is an exceptional time in American politics.
Dies ist eine außergewöhnliche Zeit in der amerikanischen Politik. Ich weiß aus Gesprächen, dass auch viele Republikaner die Arbeit öffentlicher Medien unterstützen, etwa den lokalen Sender in ihrem Wahlkreis oder unsere Bildungsprogramme für Kinder im Fernsehen. Aber es gibt enormen Druck, den politischen Prioritäten dieser Regierung zu folgen. Öffentliche Medien sind in den USA anders finanziert als in Deutschland. Es gibt keinen Rundfunkbeitrag. Den größten Teil der Einnahmen machen Spenden, Mitgliedsbeiträge der Nutzer und Werbeerlöse aus. Der Anteil der staatlichen Gelder ist insgesamt vergleichsweise niedrig, für einzelne Lokalsender aber sehr hoch. In Alaska zum Beispiel gibt es Programme, die zu 70% durch Steuergeld finanziert sind. Loris Taylor ist Vorsitzende des Senderverbunds für US-Ureinwohner. Diese Sender bringen Nachrichten, Notfallinformationen wie Unwetterwarnungen oder Vermisstenmeldungen, aber auch spezielle Bildungsprogramme. Fällt das weg, trifft das indianische Gemeinden besonders, sagt Taylor im Online-Dienst Democracy Now! Zu 25% durch Steuergeld finanziert ist der Lokalsender KZYX im Bezirk Mendocino im Norden Kaliforniens.
We have a staff of 5 people.
Wir sind 5 Mitarbeitende, sagt Senderchefin Dina Polkinghome im Fernsehsender CBS. Jetzt mussten wir unseren Nachrichtenchef entlassen. Und was sagt die Senderchefin zum Vorwurf der Trump-Regierung, NPR und PBS seien insgesamt viel zu links?
Oh goodness, we are so far removed from.
Ach du meine Güte, wir sind so weit entfernt von diesem politischen Hype in Washington. Die Menschen hier sind bodenständig und nicht an diesen Streitereien interessiert. Am Ende werden die NPR und PBS Rahmenprogramme mit nationalen und internationalen Nachrichten voraussichtlich weiter existieren. Wichtige lokale Programme aber sind zum Teil in ihrer Existenz bedroht.
Aus Washington war das ein Bericht von Ralf Borchert. Bei ihrer Konferenz im Krüger-Nationalpark in Südafrika haben die Entwicklungsministerinnen und Minister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der G20 schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme verlangt. Am Rande des Treffens hat die deutsche Entwicklungsministerin Alibali Radovan auch grünes Licht gegeben für einen 500 Millionen Euro schweren Darlehensvertrag der KfW, also der Kreditbank, mit der südafrikanischen Regierung. Mit dem Geld soll der umwelt- und sozialgerechte Umbau von Südafrikas Energieversorgung gefördert werden. Stefan Überbach berichtet.
Es ist der bisher größte Kreditvertrag der deutschen Entwicklungsbank KfW in diesem Jahr. Das Geld soll in den Ausbau der Leitungsnetze in Südafrika fließen, damit grüner Strom aus Windparks und Solaranlagen zu den Verbrauchern transportiert werden kann. Deutschland profitiert davon gleich mehrfach, sagt Entwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan. Unter anderem deshalb, weil der Kredit mit Zinsen zurückgezahlt werden muss und weil sich auch deutsche Firmen um die Aufträge am KAP bewerben können.
Es geht ja darum, vor allem die Klimakrise gemeinsam zu bekämpfen, zu bewältigen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit für deutsche Unternehmen, hier mit ihrer Expertise einzusteigen.
Das Treffen mit ihren G20-Amtskolleginnen und Kollegen, zu dem die amtierende südafrikanische Präsidentschaft in den weltberühmten Krüger-Nationalpark eingeladen hat, bezeichnet die deutsche Ministerin als ideales Gesprächsformat, gerade angesichts der aktuell unsicheren Zeiten, weil hier Partner und Gegner an einem Tisch säßen. Die konkreten Ergebnisse der Konferenz sind allerdings eher übersichtlich. Verständigt hat sich die G20-Runde auf einen unverbindlichen Aufruf, die sozialen Sicherungssysteme weltweit krisenfester zu machen. Außerdem soll der Kampf gegen illegale Finanzströme verstärkt werden, um zu verhindern, dass Geld, zum Beispiel aus Afrika, in die Taschen der organisierten Kriminalität abfließt. Geld, das den armen Ländern dann für Investitionen in Gesundheit, Bildung oder Klimaschutz fehlt.
Der größte Knackpunkt
Knackpunkt ist die Finanzierung. Es ist nicht nur die USA, die sich zurückzieht. Wir leben in Zeiten knapper Budgets. Viele Entwicklungsländer sind hoch verschuldet. Deshalb ist eben die Frage der internationalen Entwicklungsfinanzierung so grundlegend und so wichtig. Und deshalb ist es ein großer Erfolg, dass wir heute diesen Beschluss gerade zur Frage der illegalen Finanzströme gemacht haben.
Darüber hinaus scheint es mit der Einigkeit bei den G20 aber nicht sonderlich weit her zu sein. Etwa bei der Frage, wie arme Länder entlastet werden können, die unter ihrer Schuldenlast zu ersticken drohen. Von deutscher Seite heißt es, sogar über früher unstrittige Positionen beim Klimaschutz oder der Gleichstellung der Geschlechter müsse wieder intensiv verhandelt werden.
Und mit diesem Bericht von Stefan Überbach aus Südafrika gehen die Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Für Ihr Interesse bis hierhin bedankt sich Barbara Schmidt-Matern.